Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Wir freuen uns, dass Sie wieder beim Podcast Einblick dabei sind. Der Monat Juni bringt uns zum Grundgesetz Artikel 3.3, in dem die Vielfalt des Zusammenlebens in unserem Land geregelt wird. Wir gehen jetzt auch aktuell mit großen Schritten auf die jüdische Woche zu und begeben uns heute auf die Spuren des jüdischen Lebens in Leipzig.
Wir, das sind Beate Tischer, die sie gerade eben schon begrüßt hat, und ich bin Beatrix Stark. Den ausführlichen Wortlaut des Grundgesetzartikels finden Sie wie immer in unseren Shownotes auf der Homepage. Jüdische Woche, das heißt, viele Institutionen und Vereine laden ein zu Konzerten, Vorträgen, Rundgängen, Verlegung von Stolpersteinen und viel, viel mehr noch, was es zu erleben gibt. Es gibt spannende Formate und Sie dürfen auf jeden Fall gespannt sein.
Ja, in diese Reihe treten wir ein mit dieser Podcast-Folge und wir versuchen heute den Spagat zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wenn man an die alte Messestadt Leipzig denkt, dann fallen einem schnell die berühmten Pelzjuden ein, die wurden vom Volksmund so genannt. Und es gab berühmte Juden, auch die Ärzte waren Wissenschaftler, Professoren, Musiker. Das war aber bei weitem nicht die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung. Es gab auch viele Menschen, die eher von kleinem Geld gelebt haben, die mittellos waren. Es gab die Hausierer, die mit ihrer Kiepe über Land gewandert sind und versucht haben, so ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Weißt du, Beate, ich war auch ganz überrascht, wie viele Synagogen es vor dem Zweiten Weltkrieg gab. Ich glaube, es waren 17 oder 18. Die genaue Zahl können wir ja vielleicht gleich unsere Gästin fragen. Interessant wäre auch, wie ist die Zahl eigentlich heute? Und damit möchte ich ganz herzlich Frau Dr. Kerstin Plowinski begrüßen. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Der Tag unserer heutigen Aufnahme ist der 27. Mai und unseren Hörerinnen und Hörern möchte ich gern Kerstin Plowinski kurz vorstellen. Sie ist gebürtige Leipzigerin und damit schon perfekt passend für den heutigen Podcast. Sie ist Jahrgang 65 und studierte an der Universität Leipzig Lehramt Deutsch und Geschichte, damals noch die Karl-Marx-Universität. Es schloss sich ein Forschungsstudium an im Fachbereich Geschichte an der Uni. Forschungsstudium, das war in der DDR neben der Tätigkeit als wissenschaftliche Assistenz oder Aspirantur eine Möglichkeit zur Promotion. Es folgte die Promotion und die Dissertation zur Geschichte der Juden in Leipzig. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein wirklich zielstrebiger Lebenslauf. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn ich richtig gerechnet habe, war Kerstin Plowinski gerade mal 26 Jahre. 1992 wurde dann die Ephraim-Karlebach-Stiftung in Leipzig gegründet und sie übernahm die Geschäftsführung bis heute, das sind 29 Jahre. Die Stiftung widmet sich auf vielfältige Weise der Erforschung und Darstellung der Vergangenheit und Gegenwart der Leipziger Juden in untrennbarem Zusammenhang der Stadtgeschichte. Und seit 1995 hat Kerstin Plowinski auch noch die Projektleitung inne und es gibt ganz spannende Formate wie Looking Back for Future, wo Schüler Geschichte für Schüler präsentieren, im Dialog gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ein Kreativprojekt mit Leipziger Schulen. Und beispielsweise noch ein anderes Kreativprojekt, Was blieb von Sarah? Frau Plowinski, gibt es noch etwas hinzuzufügen?
Also zu meiner Person gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen, außer das, was Sie jetzt gerade über die Karlebach-Stiftung berichtet haben. Natürlich nur einen kleinen Teil der Tätigkeit unserer Institution ausmacht, aber eben jenen Teil, der momentan für uns in den Fokus gerückt ist. Seit etwa 7, 8 Jahren sind wir vorrangig mit Schulen und Bildungseinrichtungen in Leipzig, darüber hinaus in Sachsen tätig, um eben dieses Thema Judentum, jüdische Geschichte, die Verbindung zwischen jüdischem Leben und der Geschichte der Stadt bzw. des Freistaates Sachsen der jungen Generation nahezubringen. Also insofern haben Sie eigentlich alles auf den Punkt formuliert.
Jetzt sind wir schon an der ersten Frage vorbeigeschossen, denn eigentlich war die erste Frage ganz anders, aber so ist das bei uns im Podcast. Die erste Frage, die wir vorbereitet hatten, passt aber genauso gut. Nämlich möchten wir auch noch gern wissen, wie kam es überhaupt, dass Sie so untrennbar mit der Ephraim-Karlebach-Stiftung verbunden sind und wie sind Sie auf das Thema Judentum gestoßen und gekommen?
Ja, also Sie hatten ja, als Sie mich vorgestellt haben, so schön von der Zielstrebigkeit in meinem Lebenslauf gesprochen. Und da muss ich sagen, ganz so zielstrebig, das klingt im Nachhinein zwar so, aber war er dann doch nicht. Mein großes Ziel war ursprünglich eben, oder mein Wunsch, Berufsziel war es, Lehrerin zu werden. Und erst im letzten Studienjahr erfuhr ich dann, dass für dieses Vorhaben meine Stimme nicht umfänglich genug ist. Und hätte normalerweise für mich das sehr schlimme Ende meiner Berufslaufbahn, meiner vorgestellten Berufslaufbahn bedeutet. Aber das ganze Drama, sag ich mal, fiel in das Jahr 1988, als ich ja schon das eine oder andere auch politisch zu regen begann in der damaligen DDR. Und vor allen Dingen aber in jenes Jahr, in dem der 50. Jahrestag der Pogromnacht begangen wurde. Damals also auch in der DDR mit vielen verschiedenen Veranstaltungen und Ausstellungen und Ähnlichem. Und so kam es zu der glücklichen Fügung, dass ich nicht, ich sage mal jetzt, in eine andere Studienrichtung umgelenkt wurde, sondern die Universität Leipzig wurde beteiligt an einem Seminarprojekt, wo Oberseminare veranstaltet wurden, um in diesem Jubiläumsjahr sich intensiver mit der jüdischen Geschichte in Leipzig zu befassen. Und es wurde auch in Leipzig eine große Ausstellung vorbereitet, die den Titel Juden in Leipzig trug, wo die Seminarteilnehmer der Universität Leipzig dann auch die eine oder andere Zuarbeit inhaltlicher Art noch leisten konnten. Und in diesem Gefüge habe ich mich dann bewegt. Ich bekam, obwohl ich das, wie gesagt, nie als Ziel hatte, in die wissenschaftliche Forschung zu gehen, aber bekam ich die Chance, mitzuwirken, um zum Thema Juden in Leipzig im Zusammenhang mit dem 50. Jahrestag der Pogromnacht eine wissenschaftliche Arbeit zu erstellen, woraus dann ja meine Dissertation wurde. Und die glückliche Fügung nahm kein Ende. Nachdem nämlich 1988 die Ausstellung dann, die in Leipzig veranstaltet wurde, zu sehen war im Kochhaus, die Initiatoren damals waren der Leipziger Historiker Manfred Unger in Zusammenarbeit mit dem späteren Rechtsanwalt Herrn Hubert Lang und Vertretern aus verschiedenen Institutionen der Stadt Leipzig, unter anderem der damaligen Leiterin des Universitätsarchivs, Professor Renate Drucker und viele, viele andere mehr, die da ihren Beitrag leisteten. Und diese Ausstellung im Kochhaus stieß auf eine so große Resonanz, also auch über Leipzigs Grenzen oder über Deutschlands Grenzen hinaus, drang vor auch bis zu ehemaligen Leipzigern, die auf diese Ausstellung reagierten mit zahlreichen Briefen, Materialien, die dann noch gesandt wurden. Also alles in allem war sehr schnell klar, die Ausstellung hatte ein vorgeschriebenes Ende, aber das Thema nicht. Das Thema tat sich zu diesem Zeitpunkt auf. Und fiel zusammen mit den dann 89 ja doch vehement beginnenden politischen Umbrüchen. Und so ergab sich dann ganz einfach relativ schnell die Möglichkeit, eine Institution ins Leben zu rufen, die dieses Thema fortan für Leipzig weiter bearbeiten sollte, es also nicht wieder in eine Schublade zu versenken. Und es entstand die Idee, eine gemeinnützige Einrichtung zu gründen, die sich also auch weiter mit Juden in Leipzig befassen sollte. Und die Leipziger jüdische Gemeinde konnte das zu dem Zeitpunkt aus eigener Kraft nicht mehr tun, weil sie wirklich nur noch sehr, sehr winzig war im Unterschied zu ihrer vorangegangenen Geschichte. Zählte sie damals nur noch 35 Mitglieder und die waren alle jenseits der 60 Jahre. Dann entstand die Idee, die Karlebach-Stiftung zu gründen und in dem Zusammenhang fiel dann glücklicherweise das Ende meines Forschungsstudiums in die Gründungsphase der Stiftung. Und so bekam ich dann von Professor Manfred Unger vom Staatsarchiv Leipzig damals die Idee vorgetragen, ob ich nicht damals noch als ABM-Kraft, wie das so hieß in der Übergangszeit, mitwirken zu wollen bei der Gründung einer solchen Institution als, Sie sagten, wohl eine Art wissenschaftliche Assistentin. Also ich hatte dann so Aufgaben, mich mit organisatorischen Zuarbeiten, aber auch mit inhaltlichen Fragen zum Thema zu beschäftigen. Und so war die Fügung günstig, sodass ich also von Anfang an dabei sein durfte. Damals ahnte keiner, wie lang die Geschichte werden wird, die Geschichte der Stiftung.
Das war jetzt eine richtig tolle Einführung. Das war nochmal ein toller Rückblick auf diese so wilden 90er Jahre, wo doch auch vieles möglich war, was heute vielleicht gar nicht mehr so ohne weiteres möglich wäre. Und diese Ausstellung, die hat damals auch so ein bisschen zurückgeführt in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, in das reiche jüdische Leben, das in Leipzig mal zu Hause war. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Es gab sehr viele Synagogen, 17 oder 18. Es gab Bethäuser. Im Waldstraßenviertel lebten viele Menschen, aber auch darüber hinaus. Diese jüdische Gemeinde war aber keineswegs so homogen, wie sie auf den ersten Blick erscheint oder wie wir uns das heute so vorstellen. Es gab in dieser jüdischen Community Menschen, die sich ganz klar als Deutsche fühlten, die sich eher dem deutschen Bürgertum zurechneten, für die der Glauben eigentlich kaum eine Rolle spielte. Und es gab dann aber auch die sogenannten Ostjuden. Und diese waren in der jüdischen Gemeinde zur damaligen Zeit gar nicht so ganz wohl gelitten. Frau Plowinski, können Sie uns so ein bisschen mitnehmen in jene Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, wie es da in Leipzig aussah und wie Leipzig geprägt wurde durch die jüdische Gemeinde?
Ja, das kann ich gern tun. Also Sie haben ja selber schon von der Vielfalt jüdischen Lebens vor 1933 gesprochen. Das Besondere an der Stadt Leipzig war, dass sie eigentlich schon über viele Jahrhunderte zuvor Juden bei sich hatte. Eine Ersterwähnung von Juden gab es ja fast im Zusammenhang mit der Ersterwähnung der Stadt Leipzig schon. Es folgte dann ja in der gesamten Historie eine Phase, wo Juden vertrieben wurden, auch aus Städten vertrieben wurden, wo sie auch in Leipzig, in Sachsen kein Wohnrecht hatten. Das Besondere an der Stadt Leipzig war aber, dass sie ja schon auch seit weit über 800 Jahren nunmehr Messestadt war, diese Messeprivilegien hatte. Und in dem Zusammenhang immer wieder auch zu Zeiten, als es hier kein Wohnrecht, kein Siedlungsrecht für Juden gegeben hat, immer wieder jüdische Messebesucher, jüdische Kaufleute bei sich begrüßen konnte und wollte natürlich auch, denn sie brachten nicht nur interessante Waren in die Stadt und auf die Messe, sondern vor allen Dingen in Krisen- und Notzeiten für die Stadt Leipzig auch wichtiges Geld. Also sie waren sehr gern gesehene Messebesucher im 17., 18. Jahrhundert vor allem, bis sich dann die Politik für Juden wieder änderte und Juden auch wieder Siedlungsrechte erhielten. Und diese Messejuden legten quasi schon erste Grundsteine für jüdisches Leben, welches dann später, nachdem sich 1837 im Zusammenhang mit der bürgerlichen Emanzipationsbewegung auch ein Gesetz auftat in Sachsen, welches wieder eine Gründung auch von jüdischen Kultusgemeinden erlaubte. Und bis 1847 dauerte es dann in Leipzig noch, bis es auch vollzogen war und sich eine israelitische Religionsgemeinde gründete. Aber bereits im Vorfeld, wie gesagt, gab es in Leipzig durch die Messegäste schon erste Synagogen, einen jüdischen Friedhof seit dem Jahre 1813 und regelmäßig jüdisches Leben zu Messezeiten, vor allem in der Stadt. Nach 1847, als sich die jüdische Gemeinde in Leipzig gegründet hatte, gegründet von damals 55 Mitgliedern, die allesamt aus anderen deutschen Städten kamen und liberal geprägt waren, vom liberalen, vom moderneren Judentum geprägt waren, war es eine relativ überschaubare Gemeinde, die sich aber im Laufe dann der nächsten Jahrzehnte rasant zu einer Großgemeinde entwickelte. Das hing mit politischen Veränderungen, vor allen Dingen halt in Osteuropa zusammen, mit Pogromen zum Beispiel in Galizien, in Russland, war es dann so, dass wir vor allen Dingen nach 1873 große Einwanderungswellen von Juden aus Osteuropa nach Leipzig hatten. Es waren vielfach Kaufmannsfamilien, die die Stadt Leipzig aus der Messezeit kannten und sie auserwählten, um hier sozusagen ein neues Leben zu beginnen. Und das führte dazu, dass wir nicht nur sehr schnell eine Großgemeinde in der Stadt hatten, sondern auch eine sehr, ja, sag mal, osteuropäisch zusammengesetzte jüdische Gemeinde. Die Juden aus Osteuropa kamen in so großer Zahl, dass wir um das Jahr 1925 herum die sechstgrößte jüdische Gemeinde im damaligen Deutschland hatten und 88% ihrer Mitgliedschaft, es waren über 13.000 Gemeindemitglieder 1925, 88% waren ursprünglich osteuropäischer Herkunft. Nun kann man aber nicht unbedingt allgemein vom Begriff Ostjuden sprechen, sondern innerhalb des osteuropäischen Judentums gab es so viele unterschiedliche Strömungen, die auch in unterschiedlichen Bereitschaftsgraden, unterschiedlichen Stand von Assimilationsbereitschaft in das neue Leben in Leipzig, in der bürgerlichen Gesellschaft mit sich brachten, sodass einfach das jüdische Leben durch diese ostjüdische Zuwanderung ganz, ganz bunt geprägt wurde und dass wir aber dadurch auch einen, ich sag mal in Anführungszeichen, Konflikt in Leipzig hatten, nämlich dieses ständige Agieren, auch ein bisschen diese Auseinandersetzung zwischen dem liberalen Reformjudentum, was also die jüdische Gemeinde und damit das jüdische Leben offiziell in Leipzig wieder begründet hatte, und den nach und nach zugewanderten Ostjuden mit unterschiedlichen Vorstellungen von jüdischem Leben und also mit orthodoxen Vorstellungen. Wir hatten also liberales und orthodoxes Judentum in Leipzig, das unter dem Dach einer sogenannten Einheitsgemeinde funktionierte. Man arbeitete zusammen und man übte aber gerade vor allen Dingen im Bereich Kultus und Religion seine eigenen geprägten Kultus aus. Und das war also auch ein Argument oder ein Grund dafür, weshalb wir in Leipzig einst so viele verschiedene Synagogen und Betstuben hatten, weil überall gab es ein bisschen einen anderen Ritus. Nur die ganz große Gemeindesynagoge, 1855 eingerichtet, gegründet in der Gottschedstraße, das war die große repräsentative Gemeindesynagoge, der Tempel, eine liberale Synagoge. Währenddessen die kleineren Synagogen in Leipzig zumeist osteuropäischen Charakters waren. Also, wie gesagt, das Leben war sehr, sehr bunt, sehr, sehr vielgestaltig. Und man kann es zum Beispiel an diesen Synagogen sehen, gibt aber auch noch viele andere Möglichkeiten. Ich will nur nicht zu weit ausholen, damit Sie auch noch Chancen für Ihre Fragen haben.
Aber es ist total spannend. Wir hören gebannt zu.
Ja, jüdisches Leben, das ist halt ein Thema, da kann man sehr viel dazu sagen. Da muss ich mich dann immer ein bisschen versuchen einzuschränken.
Eine konkrete Frage habe ich noch. Wissen Sie denn aus, also wie viele Synagogen und Betstuben es vor dem Zweiten Weltkrieg gab in Leipzig?
Naja, eben 17, wie 17. Sie schon auch erwähnten, 17, wobei die halt unterschiedliche Größe waren, ne? Also Synagogen darf man sich nicht so vorstellen wie die große in der Gottschedstraße, die Platz für 1600 Besucher boten. Es gab dann seit dem Jahre 1922 noch in Apelsgarten die auch relativ große Ezraim-Synagoge, das war die orthodoxe Gemeindesynagoge. Soweit hatten sich diese beiden, ich sag mal, Lager, das liberale und das orthodoxe Judentum, dann auch miteinander arrangiert, dass es nach außen hin repräsentativ zwei Gemeindesynagogen gab, nämlich die liberale und die in Apelsgarten, und diese orthodoxe bot immerhin auch Platz für etwa 800 Besucher. Und alle anderen waren dann eher kleiner, bis hin zu einzelnen Räumen, die zum Beispiel im Wohnhaus eines Rabbiners sich befanden, wie zum Beispiel also die Chassidim, die also auch eine Gruppierung des orthodoxen Judentums in der Leibnizstraße 23, gab es also eine kleine Synagoge der Leipziger chassidischen Gruppierung des orthodoxen Judentums. Und das war also ein Wohnraum, eben Wohnhaus des Rabbiners. Aber eine Synagoge lässt sich ja im kleinsten Raum einrichten. Die Inneneinrichtung sozusagen so erfolgt, wie es die Tora vorschreibt.
Sie haben uns schon ein ganzes Stück durch die Geschichte mitgenommen. Wir möchten gerne noch ein Stück weitergehen, und zwar uns das jüdische Leben in der DDR anschauen. Sie hatten vorhin schon angesprochen, da waren 35 Mitglieder jenseits der 60 Jahre.
Und 1988, ja.
Ja, und vorher, ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen, um einfach die Zahlen noch mal zu fassen. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren wir bei Gemeindemitgliedern von ungefähr 13.000.
Also um das Jahr 1925 herum, sagt man, so zählte die Gemeinde ihre höchsten Mitgliederzahlen. Und da, also so unterschiedlich wie das so bei Historikern ist, die streiten sich ja immer gern um Zahlen, gibt so ein paar verschiedene Angaben, aber man sagt so um die 13.000 Mitglieder gab es. Das ebbte dann schon durch die Weltwirtschaftskrise 1929 dann schon ein bisschen ab. Und um 1933, also dann, als sich in Deutschland alles krass änderte, gab es dann noch so knapp 12.000 Gemeindemitglieder. Das bedeutet aber nicht, dass das, ich sag mal, jetzt alle Juden in Leipzig waren. Das waren die gezählten und als Mitglieder registrierten. Mhm. Ne? Darüber hinaus, also wenn wir rückblickend auf die Zahlen schauen und gucken, sofern sich das überhaupt nachvollziehen lässt, aber wer, ich sag mal jetzt, Opfer der anschließend beginnenden Verfolgungen und Vertreibungen durch die Nationalsozialisten wurden, da kann man schätzungsweise sagen, waren in Leipzig letztendlich etwa 20.000, 21.000 Menschen betroffen. Von jenen sind also relativ viele in Emigration zunächst gegangen, also wurden quasi aus Leipzig vertrieben, bis dann 1938 beginnend mit der sogenannten Polenaktion im Vorfeld des Novemberpogroms, dann aber noch 1942, also die Deportationen von Juden aus Leipzig, überall aus Deutschland, so dass man sagen kann, von den ursprünglich 20.000, 21.000 als Juden in Leipzig haben tatsächlich nur 24 in dieser Stadt überlebt. Und 24 waren diejenigen, deren Namen auf einer allerletzten Deportationsliste gestanden haben, die aus Leipzig sozusagen noch deportiert werden sollten, damit die Stadt, wie es im damaligen Nazi-Jargon hieß, endlich judenfrei wäre. Nur dieser allerletzte Transport hat dann nicht mehr stattgefunden in den letzten Wochen, sodass diese Menschen hier überlebt haben. Also weil sie von Zahlen sprachen, krasser kann man es wahrscheinlich nicht zum Ausdruck bringen. Im Laufe des Jahres 1945, dann nach der Kapitulation, nach dem Mai 1945, kamen dann einige wenige Überlebende aus Lagern in die Stadt zurück. Hinzu einige, auch wiederum wenige, die ursprünglich in anderen Städten zu Hause waren, in anderen Städten Sachsens, in anderen deutschen Städten oder auch Menschen, die ursprünglich als Zwangsarbeiter hierher verschleppt worden waren und dann zunächst mal hier blieben, sodass man sagen kann, wir hatten im Herbst 1945 hier in der Stadt Leipzig etwa 270 Jüdinnen und Juden vor Ort. Im Oktober 1945 wurde von den ursprünglich 17 Synagogen ein ehemaliger Synagogenraum wieder in Benutzung genommen, nämlich jener in der Keilstraße 4, dort, wo heute die Gemeindesynagoge sich befindet, war also ein Raum, in dem einst die sogenannte Talmud Torah oder ursprünglich Prodyer-Synagoge beheimatet war und die natürlich verunstaltet und missbraucht als Lagerraum für Chemikalien, aber dann im Oktober 1945 wieder geweiht wurde als Synagogenraum mit diesen 270 Personen. Das war, ich sag mal, die Zahl für den, ja, ich möchte eigentlich nicht sagen Neubeginn, sondern für das, was noch geblieben war an jüdischem Leben.
Ja, die DDR war ja auch nicht so ganz doll interessiert am jüdischen Leben. Man machte da ja auch so einen Bogen drum. Damit würden wir jetzt auch einen Sprung machen von den DDR-Jahren so ein bisschen weg. Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, dann kam 1989, es kam die friedliche Revolution und dann geschah im Prinzip das, was keiner von uns für möglich gehalten hätte, nämlich seit 1991 wanderten, auch da schwanken wieder die Zahlen zwischen 150 und 220.000 Jüdinnen und Juden als sogenannte Kontingentflüchtlinge aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland ein. Das hieß damals wörtlich, die Förderung dieser Einwanderung mittels unbefristeter Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis basierte auch auf der historischen Verantwortung aufgrund der deutschen Geschichte. Da begann vielleicht dann doch ein neues Zeitalter mit großen Chancen, aber auch mit eben genauso großen Herausforderungen für die jüdische Gemeinde. Ganz plötzlich war und ist jüdisches Leben wieder in Leipzig sichtbar. Wenn man genau hinsieht, dann kann man das wirklich auch erkennen. Und zu der Freude, die wir alle darüber empfunden haben, gesellt sich aber dann eben doch auch sehr, sehr schnell der Antisemitismus. Und Sie haben vorhin schon gesagt, dass das unter anderem auch ein wichtiger Punkt der Ephraim-Karlebach-Stiftung ist, an dieser Stelle zu arbeiten, gerade auch mit der nachfolgenden, mit der jungen Generation. Vielleicht können Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen, Frau Plowinski.
Ja, also wie gesagt, Sie haben ja vorhin selbst festgestellt, dass es die Karlebach-Stiftung seit fast 30 Jahren hier in der Stadt gibt. Das heißt also, wir haben diesen jetzt kann man dann wirklich nach 1991 vom vorsichtigen Neubeginn jüdischen Lebens in der Stadt sprechen, weil durch die Zuwanderung oder durch die Kontingentflüchtlinge ist ja nun dann die Leipziger Gemeinde auch wirklich wieder intensiv angewachsen. All das, was wir also in den Jahren der DDR nicht erlebt haben, passierte nach 1991. Das heißt, die Leipziger Religionsgemeinde wuchs in jenen Jahren, also bis etwa zum Jahre 2005 hin, auf knapp 1300 Mitglieder wieder an. Und das war schon immens. Sie war damit wieder die größte von den drei überhaupt nur verbliebenen jüdischen Gemeinden Sachsens. Also wir hatten noch kleinere Gemeinden in Dresden und in Chemnitz. Und die Leipziger Gemeinde wurde durch diese Juden aus den ehemaligen GUS-Staaten wieder verhältnismäßig groß. Und damit wurde jüdisches Leben in der Stadt auch wieder präsenter, wurde es öffentlicher. Also das, was zu DDR-Zeiten eher vergessen schien, wo manche Leute regelrecht erschrocken waren, wenn wir zu Beginn der 90er Jahre Synagogenführungen anboten. Wieso gibt es denn in Leipzig eine Synagoge? Wieso gibt es denn einen jüdischen Friedhof? All das war nicht mehr präsent. Und durch dieses Wiederaufleben auch der Gemeinde oder des Gemeindelebens mit regelmäßigen Synagogengottesdiensten, mit Familienfesten, die begangen werden, mit jüdischen Feiertagen, die eine Rolle spielten, mit den Kindern und Jugendlichen, die mit den Zuwanderern als Gemeindemitglieder auch in die Stadt gekommen sind und die ja ganz ihren Alltag an Schulen der Stadt Leipzig fristen, ist also jüdisches Leben oder das Bewusstsein auch dafür zurückgekehrt. Und damit natürlich auch das eine oder andere Vorurteil, was sich damit verbindet. Ich will das jetzt hier gar nicht so vertiefen, was es da alles für Facetten gibt. Aber die Karlebach-Stiftung ist in diesem Zusammenhang, wir waren so ein bisschen Beobachter von draußen, haben uns wirklich mit der Gemeinde gefreut und sind dann aber eben auch zusammengezuckt als Lehrer, die mit ihren Schulklassen zu uns kamen, dann plötzlich sagen mussten, ja, wir haben uns zwar mit 25 Schülern angemeldet, sind aber heute doch nur 18, weil die anderen durften nicht mit, weil die Eltern nicht möchten, dass die Kinder in eine Synagoge gehen. Punkt. Das war so meine erste Konfrontation mit so einem Vorurteil, sage ich mal. Eine Begründung dafür gab es also auch nicht, den Lehrern war es peinlich. Eine weitere Ausführung, was wir immer wieder auch von Lehrern hören, gibt uns einfach mehr an die Hand, weil es wird auf dem Schulhof, man beschimpft sich also auch unabhängig von der Religionszugehörigkeit, einfach mit dem Schimpfwort du Jude im Zusammenhang mit du Loser oder du Verräter. Was oder wie können wir reagieren? Wir wissen einfach zu wenig. Das ist ein anderes Problem, hängt vielleicht eben auch wirklich mit der Lehrerausbildung zusammen. Aber hier sahen wir uns einfach so ein bisschen in die Pflicht genommen, weil wir sind keine rein jüdische Institution, sondern wir sind eine Stiftung, die sich gegründet hat, ich sag mal, heute würde man sagen, aus der Leipziger Bürgerschaft heraus. Es waren wenige jüdische Mitglieder in den Gemeindegremien, sondern Leipzigerinnen und Leipziger, denen die Geschichte der Stadt und also auch das gesellschaftliche Leben in dieser Stadt am Herzen liegt, der weltoffene Charakter dieser Stadt. Und wenn es dann also solche Debatten gibt, haben wir gesagt, müssen wir sehen, dass wir da was dagegen tun. Und zwar eben wirklich eigentlich dort anfangen, wo sich die Menschen, ich sag mal, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, die Schüler sagen vielleicht endlich, sag's mal eine, also dort, wo man gezwungen ist, hinzugehen, nämlich in die Schule, wo dann also auch, ja, Religionen, wo verschiedene Kulturen, ja, nun mittlerweile eben ja auch durch die anderen Menschen, die mit Migrationshintergrund zu uns gekommen sind und Schulen besuchen, wo wir also dann wirklich das Aufeinanderprall dieser Kulturen haben und wo dann Lehrer sich oft ohnmächtig fühlen, wie sie sozusagen Lehrplanstoff vermitteln sollen, aber auch Emotionen, Vorurteile oder eben ganz einfach überdrüssige Energie oder was auch immer, was die Schüler da so ablässt, wie sie dem korrekt begegnen sollen. Und das haben wir halt zur Aufgabe gemacht, weil wir gesagt haben, dort geht es los, weil dort erreichen wir einfach diejenigen, die vielleicht von zu Hause oder von woher auch immer von solchen Vorurteilen geprägt werden, dort erreichen wir sie. Währenddessen, wenn man jetzt als Stiftung, als Kulturverein oder was auch immer eine Veranstaltung anbietet, wo man vielleicht hingehen kann, wenn man möchte, und das Thema ist Antisemitismus, da geht vielleicht derjenige hin, der sich echt dafür interessiert. Ja. Aber in der Schule erreichen wir eben auch die, die das sonst nie machen würden, wenn nicht gerade die Eltern sagen, du darfst nicht mit in die Synagoge.
Damit vielen lieben Dank, dass Sie uns auf die geschichtliche Reise mitgenommen haben durch die Geschichte jüdischen Lebens in Leipzig bis zur Gegenwart und mit Blick auf die Zukunft. Wir möchten uns an der Stelle bei Ihnen für das Gespräch bedanken. Wir bedanken uns bei Kerstin Plowinski, der Geschäftsführerin der Ephraim-Karlebach-Stiftung in Leipzig. Die Zeit ist einfach wie verflogen.
Wie im Flug vergangen.
Und zur Erinnerung möchten wir Ihnen gerne noch eine Volkshochschultasse zusenden. Das ist eine Tradition des Podcasts und auf der Tasse steht Vielfalt zusammen genießen, als kleine Erinnerung an uns.
Da danke ich Ihnen sehr und die Zeit habe ich mir gern genommen.
Ja, liebe Zuhörende, wahrscheinlich haben Sie genauso gespannt zugehört wie wir hier. Es ist wirklich ganz toll, wenn man einen so kompetenten Gast hat, der sehr auf den Punkt genau über die Vergangenheit berichten und erzählen kann. Das schwingt hier bei uns noch ganz schön nach. Und jetzt gucke ich mal die Beatrix an und frage sie, hast du uns einen Nachklang mitgebracht? Hast du irgendwas gefunden zum Thema?
Ja, das ist eine gute Frage, denn wir überraschen uns ja gern gegenseitig bei jedem Podcast und wechseln uns ab. Und diesmal war ich dran und ich habe unglaublich viel gefunden. Also das fiel mir wirklich nicht leicht, mich jetzt irgendwie auch nur zu beschränken, denn es gibt wirklich ganz viele spannende Sachen zu entdecken im Rahmen der Jüdischen Woche, vor allem hier in Leipzig. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich kenne da jemanden. Nämlich an der Stelle möchte ich ganz lieb die Melanie Eulitz grüßen, mit der ich in ganz anderen Bereichen hochschulbezogen zusammenarbeite. Und wie das manchmal so ist, dann plaudert man auch mal nach rechts und links und verlässt mal ein Thema. Und da sind wir drauf gekommen, dass das jüdische Leben in Leipzig für sie auch ein Thema ist und sie auch unseren Podcast gern hört.
Ach, toll.
So kam das und da habe ich mich erinnert und dachte, Mensch, ich frage die Melanie mal, was würde sie empfehlen? Und da kam ganz viel zurück. Und jetzt bin ich so neugierig auf die vielen Veranstaltungen. Ich möchte aber vor allem zwei Sachen hervorheben. Und zwar beginnt für uns schon nächste Woche. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hat die Ausstellung schon begonnen und endet am 25. Juli. Bis dahin haben Sie Zeit, die Studioausstellung Uns eint die Liebe zum Buch im Stadtgeschichtlichen Museum sich anzuschauen und sie auch zu erleben. Denn das Stadtgeschichtliche Museum hat immer ganz spannende Ausstellungen, wie ich finde.
Ja, zur Stadtgeschichte, genau.
Und da kann man ganz viel selber entdecken, nachlesen, hören, fühlen, also das geht in alle Sinne. Und da kann man eben die jüdischen Verleger in Leipzig von 1815 bis 1938 erleben und sich da informieren. Das ist das eine. Mit dem Stadtgeschichtlichen Museum habe ich so meine ganz eigene Geschichte, denn durch die vielen Dauerwechsel- und Sonderausstellungen, Vortragsreihen, das ist so zentral. Ich bin da immer auch schon als Jugendliche reingeplumpst, weil ich einfach dran vorbeigelaufen bin, habe kurz angehalten und das hat mich jedes Mal überrascht, abgeholt und mit so vielen Informationen versorgt in Bereichen, mit denen ich mich vielleicht vorher gar nicht so auseinandergesetzt habe. Deshalb einfach so eine Herzensgeschichte, Empfehlung meinerseits. Und dann möchte ich gerne noch auf das Arjovitsch-Haus hinweisen, dass eine ganz tolle Homepage hat und man auch virtuell einen Rundgang durch die Synagoge machen kann. Und es gibt vor allem auch spannende Veranstaltungen. Die Homepage ist meiner Meinung nach super aufbereitet, dass man da ganz leicht einen Zugang findet zum jüdischen Leben in Leipzig.
Ja.
Das einfach als zwei kleine Hinweise meinerseits. Ja. Und ja, ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer spätestens jetzt neugierig sind.
Also da will ich mal ganz spontan noch ergänzen, wenn wir über jüdische Verleger gesprochen haben. Denn wir haben hier in Leipzig den Verlag Hendrich und Hendrich, der jüdische Literatur verlegt. Und ganz herzliche Grüße an Nora Pester, die diesen Verlag hier in Leipzig leitet. Das ist jetzt einfach nochmal ein wichtiger Hinweis, der an dieser Stelle einfach kommen muss. Das war der Podcast Einblick zum Thema jüdisches Leben in Leipzig. Als Gast konnten wir hier Dr. Kerstin Plowinski, die Geschäftsführerin der Ephraim-Karlebach-Stiftung, begrüßen. Sie können gerne bei uns auf der Homepage unter www.bürgerrecht-akademie.de nachlesen. Wir verlinken auch unter anderem das Arjowitsch-Haus, dass Sie ganz schnell dorthin finden können.
Und den nächsten Podcast Einblick der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig können Sie in 14 Tagen hören. Dann blicken wir noch einmal auf den Grundgesetzartikel 3.3.
Fürs Zuhören bedanken sich heute Beatrix Stark und Beate Tischer. An der Technik sind für Sie Nadine Rangosch und Max Reitmeier. Hinter den Kulissen Gesine Oltmanns und Eva Riemer. Bleiben Sie neugierig.